einen Club. Wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katz, heißt
wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Genau so heißen wir und wir sind wieder da und so langsam geht das Jahr auch dem Ende entgegen, dieses turbulente Jahr 2020, nicht nur gesellschaftlich gesehen, nicht nur politisch gesehen, sondern auch sportlich gesehen. Wer hätte im Januar denn gedacht, wohin die Reise des FC Rot-Weiß Erfurt hingehen würde? Da wurde zunächst die Profimannschaft aufgelöst, eben weil man Insolvenzverfahren war. Dann kam Corona ja noch dazwischen. Dann war überhaupt die Frage, wie geht das alles weiter? Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging weiter, auch wenn jetzt gerade wieder Spielpause ist. Momentan befindet sich der FC Rot-Weiß Erfurt in der Oberliga. Das ist die 5. Klasse. Nach 10 Spielen hat man 20 Punkte erreicht. Man steht auf Platz 3. Immerhin punktgleich mit dem Tabellenführer Eilenburg, auch wenn man ein Spiel auch schon mehr hat. 6 Siege konnte man erreichen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 17 Tore konnten erzielt werden, 7 Gegentore macht eine Tordifferenz von 10. Das liest sich auf dem Blatt Papier. Michael Kummer an meiner Seite wie immer. Erstmal ganz gut.
Das ist richtig. Hallo Reinhard erstmal. Schön, dass wir nach längerer Zeit mal wieder im Studio sitzen. Sonst war das ja immer von extern produziert, nenne ich das jetzt mal sehr profihaft. Das liest sich sehr gut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, diese beiden Saisonniederlagen waren ja relativ am Anfang der Saison, hat sich die Mannschaft jetzt gefangen. Sie ist aber allerdings auch nochmal verstärkt worden und inzwischen einigermaßen eingespielt, sage ich jetzt mal als interessierter Laie, der ich zuschaue. Wir werden nachher noch mehr hören von einem profunden Kenner, wie er diese, sagen wir mal, den Zustand der Mannschaft beurteilt.
Was erwartet euch in dieser Sendung? Du hast es schon angesprochen, wir werden jemand sprechen, der sich noch besser als Michael Kummer auskennt. Viele werden sich fragen, geht das überhaupt? Aber natürlich geht das, indem man zum Beispiel Co-Trainer von Rot-Weiß Erfurt ist und Manuel Rost heißt. Wir werden ihn im Telefongespräch gleich haben. Außerdem reden wir über die Satzung von Rot-Weiß Erfurt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Die Satzung ist so eine Art Verfassung. Jedes Land hat eine Verfassung oder ein Grundgesetz. Wie funktionieren hier die Spielregeln? Und sowas braucht natürlich auch ein Verein. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Michael, den du ja auch mitbegleitet hast.
Das ist richtig. In diesem Zusammenhang sprechen wir mit dem Leiter der Satzungskommission, Björn Stelter. Den haben wir dann zum Schluss in der letzten Viertelstunde ungefähr in der Sendung nochmal live am Telefon. Davor Manuel Rost. Und ich muss dich gleich mal, also ich mache es ungern, aber eine kleine Korrektur. Manuel Rost ist nicht der Co-Trainer, sondern es gibt zwei gleichberechtigte Cheftrainer. Dass du das so liest als Co-Trainer ist schon mal interessant, weil genau das werden wir nachher nachfragen.
Ich habe es so gelesen, ehrlich gesagt. Deswegen, es stand irgendwo in einem Bericht, also wo wirklich das so ausgehändigt war. Aber wenn er gleichberechtigter Trainer ist, dann wird es gleich klären, weil wie gesagt, in verschiedenen Publikationen wurde er immer noch als Co-Trainer geführt.
Na, da haben wir ja schon mal eine Frage mindestens.
Wir haben übrigens auch euch gefragt, die Fans, ja, gibt es Fragen, die ihr habt? Einige sind uns auch zugekommen, die werden wir natürlich dann auch gleich mitstellen. Jetzt holen wir erstmal ein bisschen Luft. Ich will mit Micha nochmal ein Hühnchen rupfen, dass er mich hier on air so verbessert, aber das gehört ja irgendwo auch mit dazu. Jetzt könnt ihr die Stopptaste drücken für die, die auf Kassette noch mitschneiden. Das war Musik von Garbage und ihr hört die Liebe zu einem Club mit Michael Kummer und Reinhard Hucke. Und wir haben eben schon angekündigt, jetzt am Telefon, am Handy wohlgemerkt, Qualität ist aber ganz gut, ist bei uns der Trainer von Rot-Weiß Erfurt, Manuel Rost. Hallo. Servus.
Hallo Manuel.
Ganz kurz, zwei Dinge können wir im Vorfeld noch klären. Du hast uns spontan das Du angeboten. Wir diskutieren ja immer als Journalisten, dürfen wir das machen, weil es geht ja manchmal auch um Gespräche, wo es um heikle Sachen geht, dann ist ein Sie besser und es war die Distanz. Wir haben uns jetzt für das Du entschieden. Erstens, weil du gesagt hast, ihr duzt euch sowieso alle. Zweitens geht es heute um nicht ganz so heikle Sachen, sondern eher um den Zustand von Rot-Weiß. Das kann manchmal auch heikel sein, aber so ein bisschen Jahresrückblick. Trotzdem die Frage an dich. Duzt du denn wirklich alle, selbst den Präsidenten, Lars Fuchs?
Ja, also wir sind grundsätzlich hier alle per Du. Das macht es auch einfach im Sport einfacher. Ist grundsätzlich für mich persönlich auch immer so ein Stück weit etwas für die Arbeitsatmosphäre. Wir sehen uns hier jeden Tag, wir haben alle ein riesen Projekt vor uns und man muss das halt immer alles ein bisschen getrennter sehen im Sport als jetzt in ganz normalen wirtschaftlichen Unternehmen, wo man zum Beispiel, wenn man da einen ganz großen Chef vor sich hat, den man vielleicht nur einmal im Jahr sieht, ist das schon nochmal eine andere Situation, als wenn man hier jetzt im Verein mit dem Präsidenten spricht, mit dem man vielleicht sogar wissentlich viele interne Meetings hat und führt. Und da ist das natürlich dann im Sport immer einfacher. Und am Ende des Tages sage ich immer, ich kann du A sagen, also dieses A-Wort, und ich kann sie A sagen, wenn ich das möchte. Und ich denke, dieses Du und Sie hat nicht immer was mit dem Respekt zu tun, sondern vielmehr damit, dass es einfach zu Distanz beiträgt, aber wir halt hier im Sport halt selten quasi eine Beziehung haben, wo wir auf Distanz gehen können, weil die Arbeitsbereiche sich unmittelbar überschneiden. Und deswegen ist es für mich natürlich einfacher und ich glaube für uns alle bei Robert Erfurt auch. Und damit haben wir auch gleichzeitig so ein Stück von einer familiären Atmosphäre etwas.
Was ja wichtig ist auch, schließlich geht es ja darum, 11 Freunde sollt ihr sein, um mal eine Phrase hier gleich am Anfang zu verbraten. Zweite Sache, die ich klären möchte, weil Michael Kummer hat mich eben verbessert, wahrscheinlich auch zu Recht verbessert. Ich hatte, als ich eben die Fragen aufgeschrieben hat, nochmal überarbeitet, als Co-Trainer dich bezeichnet. Und das stand auch irgendwo, ich hatte das irgendwo hergehabt, aber das stimmt nicht mehr. Du warst der Co-Trainer von Robin Krüger und so weiter, aber seit Goran Miskiewicz da ist, bist du gleichberechtigter Trainer. Also um das nochmal zu klären, das will ich ja auch richtig hier in der Funktion haben.
Ja, korrekt, genau so ist es. Grundsätzlich ist es so gewesen, dass ich zu Beginn der Saison quasi die Mannschaft vorbereitet habe auf den Oberliga-Start. Mit der Verpflichtung von Robin Krüger war es dann so, dass ich ihn interimsweise unterstützt habe. Also ich war jetzt auch nicht sein richtiger Co-Trainer, sondern interimsweise bis zu dem Zeitpunkt, dass sie dann für Robin quasi einen Co-Trainer gefunden hätten. Dann hat sich die Situation ja leider Gottes anders ergeben. Und seither ist es dann halt so, dass ich quasi 1:1 gleichberechtigt bin als Trainer mit Goran Miskiewicz zusammen.
Wir werden gleich, weil du eben das schon so erwähnt hast, ja, damals am Anfang, damals, das war der Sommer, und vielleicht nochmal, wir können ein konkretes Datum nennen, es war der 6. Juli, als du das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz im Zwiebacksgebreite standst, mit, glaube ich, 17 Nachwuchsspielern. Damals, warst du sozusagen auch für den Nachwuchs, für die U19 zuständig mit. Und, was hast du damals gedacht, als dann endlich wieder gespielt werden konnte? Zu dem Zeitpunkt wussten wir ja immer noch nicht, ob das mit der Oberliga alles hinhat. Aber was war das für ein Tag für dich, als das erste Mal wieder trainiert hast?
Grundsätzlich war es gar nicht so richtig der erste Tag wieder, als ich trainiert habe, sondern wir konnten im Vorfeld schon mal trainieren, zumindest mit Abstandsregeln etc. Gerade im Nachwuchs ist mal zu dem Zeitpunkt noch in der leitenden Funktion im Nachwuchsbereich und hatte dadurch dann natürlich dann auch gemeinsam mit Herrn Knebel, Herrn Tanne, Herrn Weig die Verantwortung für neue Mannschaften, mit denen wir natürlich dann vorher auch schon mal trainiert haben. Da hatten wir noch andere Regeln, aber das erste Training oder das erste offizielle Training am 6. Juli in Verbindung mit der mit den Spielern der U19 und der bevorstehenden Oberligamannschaft war das schon ein sehr tolles Gefühl grundsätzlich. Einmal war es ein Gefühl voller Emotionen, weil, wie gesagt, ja keiner wusste, wo geht die Reise hin, und dieses Jahr war ja allgemein sehr turbulent. Von Jahresbeginn an, was den FC Robert Erfurt anbetrifft und was vor allem im Kontext auch meine Person anbetrifft. Und dementsprechend war das dann natürlich so ein Stück weit auch erstmal so ein kleiner Lohn für die gesamte Arbeit, die man halt auch im Vorfeld schon getan hatte, weil wir da auch viele Up and Downs durchlaufen und durchstehen mussten. Und dann war es natürlich aber auch eben die Freude einfach, okay, jetzt kann es losgehen, auch wenn man im Hinterkopf immer wusste, es ist noch nicht zu 100% durch. Jedoch muss ich ehrlich sein, als ich am 6. Juli beziehungsweise vorher schon gesagt habe, okay, ich mache das, war ich überzeugt davon, dass wir die Oberliga oder in die Oberliga starten werden. Ansonsten hätte ich das auch gar nicht machen können, weil dafür war einfach auch viel zu viel Druck auf dem Kessel. Und ohne die Überzeugung hätte ich es auch niemals geschafft, authentisch zu sein. Und wenn ich nicht authentisch bin, bin ich auch kein guter Trainer. Und dementsprechend habe ich mich mehr gefreut und war voller Stolz, als dass ich mich jeden Tag damit beschäftigt habe, hoffentlich können wir starten. Da habe ich einfach das Vertrauen in die Personen, die halt quasi den Verein unterstützen. Mhm. Sowohl finanziell als aber auch dann am Ende des Tages emotional und strukturell.
Manuel, du hast ja da bisher mit einer Reihe von Nachwuchsspielern quasi in das Training der ersten Mannschaft gestartet. Es stand dann im Raum, Oberliga zu spielen. Du hast jetzt erwähnt, es war noch nicht ganz sicher, aber tendenziell schon. Hast du denn, inzwischen ist ja das Gesicht der Mannschaft schrittweise ein wenig zumindest geändert worden. Es gibt ja nur noch 3 oder 4, sagen wir mal, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die in der ersten, zumindest in der Stammformation spielen. Hast du zum damaligen Zeitpunkt das Gefühl gehabt, mit der Mannschaft, also damals fast ausschließlich Nachwuchsspieler plus 2, 3 Leute aus der Region, dass man in der Liga eine gute Rolle spielt? Oder anders gefragt, warum ist denn danach schrittweise sich verstärkt worden mit irgendwelchen belgischen und französischen Spielern, die zuerst keiner kannte hier, die inzwischen eingeschlagen haben, hat die Qualität quasi nicht ausgereicht? Wie ist deine Einschätzung als Trainer?
Also grundsätzlich haben wir ja zwei verschiedene Situationen gehabt. Also einmal hatten wir die Situation, dass wir zu dem Zeitpunkt am 6. Juli ja nicht wussten, startet die Oberliga oder startet sie nicht. Und wir wussten halt auch nicht, mit welchem Budget gehen wir eigentlich in die Saison. Dementsprechend waren wir eigentlich gezwungen, es aus eigenen Reihen zu schaffen. Das wäre mit Sicherheit ein schwierigerer Weg geworden. Und dann würden wir auch logischerweise nicht dastehen, wo wir jetzt heute stehen. Aber ich war überzeugt davon, dass wir auch mit der Mannschaft es hätten schaffen können, die Saison so zu bestreiten, dass wir keine Abstiegsprobleme haben. Aber es wäre natürlich ja mit Sicherheit von den Ergebnissen her und von der Spielweise her eine andere gewesen, als wir die vielleicht jetzt an den Tag legen. Das hängt aber auch ganz einfach damit zusammen, dass wir jetzt eine gute Mischung haben aus jungen, dynamischen, hungrigen Spielern und gleichzeitig aber auch gewisse erfahrene Spieler mit dabei haben, die eben schon über einen gewissen Zeitraum im Männerfußball aktiv sind. Das wäre natürlich wahrscheinlich in der Konstellation nur mit dem e.V. und dem geringen Budget so nicht möglich gewesen. Und da hätte man einfach auf Entwicklung setzen müssen und auf Geduld und Ausdauervermögen. Aber ich war überzeugt an dem Tag, als ich das begonnen habe, dass wir es trotz dessen schaffen können. Und ich glaube, dass es auch hier und da in der Vorbereitung auch angezeigt wurde. Wir haben kein schlechtes Spiel gegen Hessen-Kassel gemacht, auch wenn man da immer nicht vergessen darf, dass die Jungs natürlich, dass wir da in der kompletten Vorbereitung waren. Aber es ist natürlich auch immer erstmal ein Ausrufezeichen, wenn quasi ich glaube, der Altersdurchschnitt war damals in dem Spiel von uns 19, noch was gegen gestandene Spieler spielen wie Schaklik, Nils Pichenow, die alle schon richtige Profi-Erfahrung haben, dann musst du da aber erstmal 3 Tore schießen und so aufspielen. Kannst du natürlich nicht jede Woche machen mit jungen Spielern, weil die halt einfach dann noch nicht über diese über die Konstanz verfügen. Sie haben in ihrer Entwicklung auch verschiedene Höhen und Tiefen. Und das hätte man dann einfach mitnehmen müssen. Aber ich war überzeugt zu dem Zeitpunkt, dass wir trotz alledem eine Mannschaft auf den Platz bekommen, beziehungsweise über die Saison hinaus entwickeln, die auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt hätte.
Du hast ja schon ganz vor den Anfängen gesprochen, dass man eben sich ein bisschen entscheiden musste, was für eine Strategie man fährt. In dem Fall warst du ja sozusagen in enger Zusammenarbeit mit Robin Krüger, und das ist auch eine der Fanfragen, die uns hier erreicht hat. Hast du mit Robin Krüger gut zusammengearbeitet, ist hier die Frage, oder offen gestellt, wie hast du mit ihm zusammengearbeitet? Aber viele wissen ja, dass er gut zusammengearbeitet hat. Und wie schätzt du seinen Abgang ein? Das wollen die Fans wissen.
Ja, also grundsätzlich haben Robin und ich professionell zusammengearbeitet, also nicht mehr und nicht weniger. Wir kennen uns aus der Zeit, aus dem Nachwuchs, als Robin die U19 noch gemacht hatte und ich quasi in der U17 war. Wir schätzen uns, zumindest was unsere berufliche Situation anbetrifft, und das war völlig legitim und in Ordnung. Und mehr gibt es grundsätzlich dazu auch nicht zu sagen. Ich denke, dass Robin seine Prinzipien hat. Es ist schade, dass er den Weg gewählt hat, aber er hat seine Prinzipien und die sind auch völlig legitim und dafür habe ich auch absolutes Verständnis. Genauso wie er seine Prinzipien hat, habe ich meine Prinzipien und jeder andere hoffentlich auch. Also es gibt ja auch, also ich hoffe, dass jeder Trainer von unseren Kollegen, dass die Prinzipien haben und nicht nur einfach mit dem Strom mitschwimmen. Und er hat eine Entscheidung für sich getroffen, die ich nachvollziehen kann und wofür ich genauso die Akzeptanz habe wie jede andere Entscheidung, die er getroffen hätte oder beziehungsweise auch getroffen hat. Und das, ja, es gebührt mir halt aber einfach gar nicht, darüber zu urteilen. Da muss jeder seinen Weg finden. Er hat sich für den Weg entschieden. Ich habe mich für den Weg jetzt entschieden. Und man muss halt einfach schauen. Und ich wünsche Robin einfach alles Gute für die Zukunft, dass er auch wieder einfach eine Anstellung findet, so schnell wie möglich. Und wie gesagt, er hat ja auch seinen Anteil jetzt damit mit dran, weil auch viele Spieler jetzt einfach bei uns im Kader sind, die Robin über einen längeren Zeitraum in der U19 betreut hat. Ja. Ja, genau. Und wie gesagt, den Abgang an sich, das obliegt seinen Prinzipien und
wir haben jetzt gar nicht so kritisch nachgefragt, dass du das einschätzen sollst, wie er sich verhalten hat, sondern eher, wie du die Zusammenarbeit eingeschätzt hast aus deiner Perspektive. Das hast du ja auch beantwortet. Das Zweite ist natürlich, klar kann jeder seine Prinzipien haben, kommt halt darauf an, welche Prinzipien das sind. Es gibt ja auch schlechte Prinzipien, aber ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Mich interessiert, weil wenn es jetzt um die Trainerzusammenarbeit geht, du hast es jetzt beantwortet zu Robin Krüger, im Moment arbeitest du ja auf gleichberechtigter und gleicher Ebene mit dem Goran Miskewitsch zusammen. Wie muss man sich das vorstellen? Also das, was man in den Medien liest, ihr seid zwei gleichberechtigte Haupt- oder Cheftrainer und am Spieltag sitzt auch noch mit auf der Bank der Geschäftsführer und sportlicher Leiter der GmbH, der Franz Gerber. Das heißt, da sitzen drei Entscheidungsträger am Spielfeldrand. Als Zuschauer sieht man das ja aus der Ferne so ein bisschen. Ihr sitzt oder steht ja sehr weit weg von uns, die wir auf der Tribüne sitzen. Manchmal diskutiert ihr, manchmal nicht. Manchmal zeigt der eine was an, manchmal der andere. Dann springt wieder der Dritte auf. Wie muss man sich das vorstellen? Wer ist denn da weisungsberechtigt? Auf wen soll denn der Spieler hören in dem entscheidenden Moment?
Also grundsätzlich gibt es ja klare Abläufe. Das ist am Ende des Tages so aufgeteilt. Also erstmal ergänzen wir drei uns auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen Goran mit seinen ausländischen Erfahrungen, die er mitbringt. Das fängt schon in der Sprachbarriere bei manchen an. Also er spricht sehr gut Englisch, kann auch die ein oder andere Sprache. Zum zweiten bringt er gewisse Erfahrungen aus dem professionellen Bereich mit. Er hat jetzt unter anderem zwischendurch auch in der Nationalmannschaft Irak als Co-Trainer gearbeitet, etc. Er hat halt seine Art und Weise zu coachen, ist halt im Gegensatz zu meiner eher ruhig. Und das ist aber auch okay, weil wenn wir zwei Springmäuse draußen rumstehen haben, dann ist das mit Sicherheit alles andere als gut. Es ist halt immer gut, wenn man da so eine gewisse Ergänzung findet. So. Ich bin halt eher so der emotionale Trainertyp, der viel mitgeht, der viel spricht, der viel kommuniziert. Wohlgleich, dass man aber auch weiß, dass nicht alles ankommt, was man eigentlich von außen kommuniziert. Also unabhängig davon, ob da jetzt Zuschauer da sind oder nicht, ist es natürlich viel, viel schwieriger, Einfluss von außen aufs Spiel zu nehmen oder auf die Spieler zu nehmen, wenn Zuschauer da sind, als wenn sie nicht da sind. Aber das gehört halt einfach zu meiner Art und deswegen ist es auch nicht in Gänze abstellbar und das möchte ich auch eigentlich gar nicht abstellen, weil es einfach zu mir gehört, zu meiner Persönlichkeit. Und damit bin ich dann halt auch authentisch und die Spieler, die kennen mich aus dem Trainingsalltag, die kennen mich einiges schon aus dem Nachwuchsbereich. Es wäre nicht gut, wenn ich einfach nur draußen im Sessel sitzen würde, weil dann haben die Spieler sofort das Gefühl, dass ich sehr angefressen bin, als dass es Mehrwert hat. Also wichtig ist halt, dass jeder in seiner Art und Weise und in seiner Rolle authentisch bleibt und ich bin halt eher derjenige, der halt viel kommuniziert, viel läuft, und sehr aktiv an der Seitenlinie ist. Und bei Goran ist es halt genau das Gegenteil. Er ist halt authentisch, indem er halt einfach ruhig ist. Und das ist aber auch gut so. Und Goran hat genauso die Möglichkeiten, ins Spiel einzugreifen wie ich. Meistens kommuniziert er dann in der Halbzeit, in der Kabine was, wenn die Atmosphäre auch noch ruhig ist. Also wir ergänzen uns da. Mhm. Die Rolle um Franz Gerber ist halt grundsätzlich die Rolle als sportlicher Leiter, ähnlich wie man das bei größeren Mannschaften auch sehen kann. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auch sehr froh darüber, dass er mit an der Bank sitzt, weil man mit ihm halt auch einfach nochmal Rücksprache halten kann. Und Franz ist halt jetzt nicht der typische, ich sage jetzt einfach mal, Geldgeber, der keine Ahnung hat vom Fußball, sondern er ist halt jemand, der von dem Geschäft Ahnung hat, der vom Fußball viel Ahnung hat, weil er selber professioneller Spieler war bei Bayern München. Der hat einiges erlebt in dem Bereich, er hat eine gewisse Erfahrung. Und ich wäre ja naiv und ja, nicht clever, wenn ich jetzt auf seine Erfahrung und Expertise nicht Wert legen würde. Das wäre ja völlig daneben. Und ich muss halt schon auch meine Rolle noch ein bisschen einschätzen. Ich bin sehr jung. Ich habe jetzt schon für meine Verhältnisse, ich bin jetzt erst seit 4 Jahren Trainer und mein Weg ging bisher immer nur steil nach oben und das ist auch relativ schnell bei Rot-Weiß Erfurt. Das muss man halt auch immer ein bisschen einschätzen und sich dann halt auch täglich reflektieren, was ich auch täglich mache. Und ich bin halt, wie gesagt, froh darüber, dass ich mit ihm über gewisse Sachen sprechen kann. Und wenngleich wir auch nicht immer einer Meinung sind, aber das gehört ja einfach zum Fußball auch dazu. Und es ist auch wichtig, dass jeder seine Meinung frei äußern darf. Man muss halt am Ende des Tages eine gemeinsame Lösung finden im Sinne der Mannschaft, wie es am besten ist. Und so versuchen wir auch grundsätzlich unseren Alltag zu leben und zu gestalten. Mhm. So treffen wir Entscheidungen, was wir trainieren, in welche Intensität wir trainieren, welche Inhalte wir trainieren. Wir besprechen den Matchplan, wir besprechen gemeinsam Schwerpunkte für die Videoanalyse und dann bringt halt jeder seine Stärken mit ein. Und natürlich nehme ich beiden, also es ist nicht meine Stärke, aber ich habe halt ein bisschen mehr Know-how im Bereich der Digitalisierung. Natürlich nehme ich dann halt quasi solche Dinge auch Goran ab und schneide dann halt eben eine Videoanalyse zusammen etc. Da ist er jetzt nicht so affin, dafür hat er dann halt wiederum Bereiche, wo er mir gewisse Dinge abnimmt. Und genauso ist es dann halt eben mit Franz, dass man einfach nochmal nach Rat fragt und er halt quasi seine Meinung mit reingibt. Und wir können dann halt entscheiden, ob wir uns das jetzt annehmen oder halt eben nicht. So,
okay. Manuel, ich habe rausgehört, wenn du ruhig bist an der Seitenlinie, Goran Miskovic tobt und Franz Gerber Ratschläge gibt. Das ist sozusagen Worst Case für die Spieler, dann wissen sie, es läuft schlecht. Das mal kurz zusammengefasst. Die Frage nach dem Zuschauerinteresse, die ist ja jetzt in Corona-Zeiten auch ganz akut. Ich meine, Rot-Weiß hat ja jetzt 2-3 Mal ein ausverkauftes Stadion. Das passiert auch nicht alle Jahrzehnte bei Rot-Weiß, sage ich mal so. Das ist natürlich im Verbund damit, dass nur 2200 Zuschauer rein können, aber es war eben ausverkauft. Ihr spielt ja auch gut. Es geht um die Tabellenspitze. Da ist das Interesse natürlich groß. Und jetzt war beim letzten Heimspiel gegen Halle, das war jetzt das Spitzenspiel, wieder kein Zuschauer zugelassen. So, hast du jetzt den unmittelbaren Vergleich, 2000 Zuschauer machen ein bisschen Lärm oder 0 Zuschauer machen gar keinen Lärm, spielt das für euch als Trainer an der Seite irgendeine Rolle? Also ist es vielleicht sogar besser, wenn es leise ist, weil dann hört auch der linke Verteidiger, der auf der ganz anderen Seite steht, eure Anweisung, ist das vielleicht sogar viel besser?
Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Ich möchte mich ja niemals daran gewöhnen. Also zum Fußball gehören auf jeden Fall Zuschauer und Fans und zum Fußball gehören Emotionen. Und also wir brauchen auf jeden Fall Zuschauer und vor allem wir besonders. Unsere Fans und unsere Kurve, unsere Ultras, unsere Anhänger, die sind ganz besonders. Also ich weiß noch, als ich das allererste Mal Balljunge war mit der U10 als Betreuer, da habe ich mir nur eins gewünscht, dass ich einiges Tages mal auf diesem Sessel sitze und sowas auch erleben kann. Jetzt habe ich das erlebt, halt nur noch bisher unter Corona-Maßnahmen. Also es war jetzt noch nicht so, dass mehr als 2000 Zuschauer kommen können. Also unter Einschränkungen. Ich bin überzeugt, dass das halt in der Zukunft, wie lange das jetzt dauert, weiß ich noch nicht, aber sich verändern wird. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Also für uns spielen die Zuschauer eine entscheidende Rolle, eine ganz große Rolle, weil sie sind einfach für uns, wie man das so schön sagt, im Fußball der 12. Mann. Dadurch, dass ich natürlich jetzt die letzten 4 Jahre bei Rot-Weiß Erfurt einiges erlebt habe, einiges an Höhen und Tiefen, einige Neustrukturierung, einige Personaländerungen und dabei selber irgendwie immer mitgewachsen bin, habe ich natürlich auch einen absoluten Einblick in die Gefühlslage unserer Fans, unserer Sympathisanten und unserer Kurve. Also das, was die durchmachen mussten in den letzten Jahren, das ist echt sehr, sehr schwierig. Und ja, ich erzähle allen Spielern ganz viel grundsätzlich über den Verein in den letzten Monaten, vor allem mit Eintreten der Insolvenz, was hier passiert ist, wie das aussieht, weil es mir in meiner Arbeit einfach sehr, sehr wichtig ist, dass unsere Spieler wissen, was mit dem Verein passiert ist und für welchen Verein sie spielen. Und sie müssen vor allem verstehen, welche Rolle unsere Zuschauer für den Verein spielen. Das ist nämlich eine eminent wichtige Rolle. Und das ist auch so ein bisschen zu verstehen, also so versuche ich denen das immer zu kommunizieren, dass die Zuschauer für uns unser Kraftstoff sind. Wenn unsere Zuschauer einfach gut sind, müssen wir was zurückzahlen mit Leistung. Und wir brauchen eigentlich nur eins schaffen in Erfurt. Und das ist einfach, dass wir, wenn wir auf dem Platz sind, alles versuchen rauszuhauen. Und dabei ist es dann egal, welches Ergebnis herauskommt. Wenn die Zuschauer merken, wir haben uns zerrissen, und es ist halt immer einfach gesagt, dass man sich zerreißt. Also so einfach ist es halt nicht. Also es ist halt nicht so einfach, dass man sagt, okay, ihr geht jetzt raus und ihr zerreißt euch. Das ist einfach ausgesprochen, aber man muss im Kopf dazu bereit sein.
Und vielleicht gehe ich jetzt mal ganz kurz dazwischen, weil da wir gerade bei Zuschauern und Fans sind, wir haben ja noch ein paar Fanfragen, wollen so viel wie möglich auch, dass die gestellt werden können. Mhm. Und gerade, weil es ja zuletzt auch ganz gut lief, wie gesagt, 6 Siege stehen zu Buche, punktgleich ist man mit dem Tabellenführer, war eine Frage von einem Fan, ob man nicht langsam doch mal so Ziele auch formulieren könnte, dass man vielleicht doch mal auch über den Aufstieg sprechen kann, Fragezeichen. Das wollte ein Fan wissen.
Ich formuliere es so, wir wollen uns auf jeden Fall nicht unter Wert verkaufen. Ich habe ja von Anfang an auch gesagt, dass wir schon wissen, für welchen Verein wir arbeiten, und dass wir auch logischerweise die Ziele haben und das schnellstmöglich wieder in die Regionalliga wollen. Die Frage ist halt nur, wie definieren wir schnellstmöglich? Ist es für uns dieses Jahr oder ist es für uns erst nächstes Jahr? Aus meiner Sicht heraus ist es halt so, aus dem sportlichen Charakter her gesehen, wenn wir die Möglichkeit haben, aufzusteigen, werden wir alles dafür tun, das zu machen. Wir werden nicht sagen, wir investieren weniger. Aber wir werden auch nicht, und da werde ich immer wieder dazu plädieren, alles wieder investieren, um aufzusteigen, um am Ende des Tages, ein Jahr später festzustellen, wir sind schon wieder in einer Schieflage. Das heißt, im Umkehrschluss, um das zusammenzufassen, neben der sportlichen Entwicklung muss auch eine substanzielle strukturelle und organisatorische Entwicklung stattfinden. Ansonsten wachsen wir wieder sportlich zu schnell und dann kennen wir ja alle das Ergebnis aus den letzten Jahren.
Nun, man kann ja auch mal sagen, wenn es einmal läuft, ich glaube, so war ein bisschen die Fanfrage, jetzt sieht es ja ganz gut aus, dass man dann ja auch sich mal aus dem Fenster lehnen kann und konkrete Ziele formulieren kann. Ich mache mal weiter mit einer weiteren Fanfrage. Und zwar geht es genau darum, die nächsten 2 Spiele im November können ja nicht bestritten werden, weil ihr seid nun mal fallt unter Amateure und nicht Profis, die dürfen ja nun weiterspielen. Und die Frage ist, wenn es im Dezember dann auch nicht weitergeht, ob es schon einen Plan B gibt, wenn zum Beispiel ein Saisonabbruch auch bevorsteht. Also habt ihr über sowas schon gesprochen, über so ein Worst-Case-Szenario?
Nicht direkt. Also direkt abbrechen werden sie die Saison nicht. Es gibt eine Möglichkeit, die im Raum steht, dass man dann, also wenn man jetzt nicht direkt weiterspielen kann, und die Frage ist ja, dann kann man dann direkt im Januar wieder beginnen. Also je später der Beginn sein wird, desto eher wird man auf die Variante B greifen. Die Variante B wird sein, dass man nur eine Hinrunde spielt. Also dass jeder gegen jeden einmal gespielt hat. Und das sollte man ja dann, wenn dann ab März, April, sollte das auf jeden Fall noch möglich sein. Also das ist dann quasi die B-Variante, die derzeit der NOFV diskutiert. Aber klar, wir wollen halt, wenn es nach uns geht, im besten Fall alle Spiele spielen, weil das einfach, ja, das liegt in jeder sportlichen Natur. Mhm. Aber wir werden uns solidarisch zeigen und werden jegliche Entscheidung versuchen, so professionell wie möglich anzunehmen.
Ja, da gibt es ja die Frage, wenn du das schon weißt oder sagst, was der NOFV gerade diskutiert, beispielsweise nur die Hinrunde zu spielen und auch nur zu werten, ist es dann bei Punktgleichheit die Tordifferenz oder der direkte Vergleich oder der berühmte Koeffizient, der letztes Jahr irgendwie in der Regionalliga gegriffen hat? Weißt du da mehr als wir?
Nee, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich gehe aber davon aus, dass dann ganz normal diese normalen Regularien gelten, also erstmal Tordifferenz. Also, aber damit, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also, damit habe ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt, weil ich ein Optimist auch bin. Ich gehe stark davon aus, dass wir im Dezember wieder spielen können, zumindest unter verschiedenen Maßnahmen. Wahrscheinlich noch ohne Fans. Ja.
Und das, wenn das wäre dann gegen Nordhausen, glaube ich, ne? Anfang Dezember, genau, das erste Spiel. Richtig, und ja, da könntet ihr quasi wahrscheinlich eine Woche lang trainieren vorher. Im Moment wird nicht trainiert.
Ja, na, Ziel ist es halt schon, im besten Fall 2 Wochen vorher trainieren zu können. Das heißt, wir müssten dann am 23.11. circa starten. Mhm. Aber wir trainieren jetzt auch so komplex, dass wir vorbereitet sind auf den 23., auf eine Woche später und im allerschlimmsten Fall, wenn es direkt losgeht. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird keiner mitmachen. Dennoch werden wir so trainieren, dass wir mit jeder Situation leben können. Das ist ja das, was ich gerade auch versucht habe zu kommunizieren. Wir wollen keine Ausreden finden. Und es gibt Menschen, die jetzt Entscheidungen treffen und wir können die Entscheidung sowieso nur marginal beeinflussen. Also wir können nicht direkt Einfluss nehmen. Und es gilt dann halt einfach, wenn eine Entscheidung getroffen ist, die Entscheidung zu akzeptieren und versuchen, das Beste aus der Sache zu machen. Und jetzt gehen wir davon aus, weil das ist unser Stand, dass wir am 4. Dezember wieder spielen können, beziehungsweise am 5. und dementsprechend versuchen wir uns darauf bestmöglich vorzubereiten. Und dabei haben wir natürlich die Worst-Case-Situation dabei, dass wir nur eine Woche Vorbereitungszeit haben und wir sind aber darauf auch vorbereitet.
Also insofern auf alle Eventualitäten vorbereitet. Gegen Ende des Gesprächs sind noch ein paar Fanfragen. Also ein Fan wollte wissen, ob es für dich ein oder vielleicht sogar mehrere Spieler gibt, jetzt in den letzten 10 Spielen, wo du sagst, mein Gott, das ist eine Überraschung, den muss man einfach nennen, hätte ich nicht gedacht, dass der sich so entwickelt.
Da bin ich ehrlich, da gibt es nicht diesen einen speziellen Spieler, sondern ich denke eher, dass es mehr sind und vor allem, ich denke eher, das ist vor allem die ganze Mannschaft. Also das, was wir jetzt geschafft haben, gerade nach dem verpatzten Start, wo wir 1 Punkt von 9 hatten, wo wahrscheinlich viele schon uns wieder abgeschrieben haben, da muss man erstmal so eine Serie starten, die wir jetzt gestartet haben und das schafft kein Einzelner. Da überrascht mich eigentlich gerade jeder Einzelne. Und vor allem auch die Spieler, die derzeit wenig Spielzeit haben, aus verschiedenen Gründen. Ist halt oft so, wenn es halt läuft und es hat sich eine gewisse Stammelf herauskristallisiert, dann ändert man erstmal wenig, weil es auch wenig Ansätze gibt, die man ändern muss. Und es zieht halt jeder mit. Und das ist sehr besonders, gerade weil die Mannschaft komplett neu zusammengestellt wurde. Also es gibt keinen festen Kern, sondern es ist eine neue Mannschaft, die unterschiedlich zusammengestellt ist, mit verschiedenen Hintergründen. Und da muss man halt wirklich vor allem den Hut ziehen. Aber ich bin natürlich auch besonders erfreut über die Spieler, die jetzt aus unserem eigenen Nachwuchs gekommen sind, dass sie vor allem jetzt so schnell tatsächlich auch jetzt mit den ganzen Neuzugängen so eine Rolle spielen. Donny, der jetzt leider natürlich lange verletzt war, am Anfang sehr gut gestartet ist, dann jetzt sehr lange verletzt war, dann wieder zurückkam und dann gleich wieder im Training verletzt hat. Luca, der bisher einen riesen Job macht als Torwart, seine erste Chance jetzt als Stammkeeper im Tor zu stehen, der jetzt aber schon 2 Jahre bei unserem Profis vorher mit dabei war.
Luca Petzold meinst du, ne, den Torwart?
Ja, genau.
Sag am besten immer mal noch den Nachnamen mit an, sonst Uninteressierte genau. Weiß nicht, wer das ist.
Ja, Luca Petzold und Donny Bogusiewicz, der halt am Anfang sehr gut gestartet ist und dann lange verletzt war. Dann haben wir mit Jan-Lukas Berwolf, der auch bisher seine Sache sehr, sehr ordentlich macht, in letzter Zeit ein bisschen wenig Spielzeit hatte, am Anfang viel Spielzeit hatte. Aber ansonsten das super annimmt, seine Situation. Dann haben wir Aguilar Alvarez, der gerade für seine, er ist körperlich schon retardiert und noch zurück, aber wie er das mit seinen Stärken ausgleicht, das ist sehr erstaunlich und sehr erfreulich. Und es sind ja schon Spieler aus der eigenen Nachwuchsschmiede so. Und das freut mich natürlich, dass die Jungs da quasi den Kampf angenommen haben und dass sie sich mitentwickeln. Und man sieht halt auch bei denen eine stetige Entwicklung. Und bei Agi ist es ja so, bei Donny, bei Jan-Lukas Berwolf, bei Luca Petzl, das sind ja schon feste Säulen im Kader. So kann man es ja definitiv beschreiben. Also sie waren immer im Kader bisher, haben noch nie einen Kaderplatz nicht erreicht. Damit sind es feste Säulen. Dann haben wir Kawa, der aus dem eigenen Nachwuchs gekommen ist, also Kawa Kalev. Der hat halt schon noch ein bisschen Startschwierigkeiten, aber auch der nimmt seine Sache sehr, sehr, sehr gut an und hat jetzt auch in den letzten Wochen seinen Sprung gemacht. Leider Gottes dann aber in Quarantäne gekommen, was ihn ein bisschen zurückgeworfen hat. Das ist echt schade. Tim Berwalde, Justin Fietz, beide Ersatztorhüter, regelmäßig bei uns im Training dabei. Ja, und dann haben wir ja noch Elias Imrock, Toni Müller und Leon Zöll, die im erweiterten Blickfeld sind, mit denen wir auch im regelmäßigen Austausch stehen, die jetzt auch während der Corona-Zeit einige Einheiten bei uns mitmachen, sowohl Videoanalyse als aber auch dieses Cybertraining. Also wir haben da schon einige, die bei uns auf dem Schirm sind und wo wir einfach sehr zufrieden sind, wie die Jungs die Sache aufnehmen. Und auch Spieler, die jetzt zurückgekommen sind, wie Tillino Schwarz, Hans Öfker, Erik Stelzer, Lennart Liese, die alle bei uns im Nachwuchs waren und jetzt wieder da sind, auch die machen einen riesen Job. Und ich finde, ich habe jetzt einige Namen aufgezählt, da ist schon noch viel Identität da, wenngleich wir auch natürlich andere Spieler mit hinzugeholt haben.
Du hast quasi alle aufgezählt, die aus dem Nachwuchsbereich kommen. Das ehrt dich natürlich auch. Ich möchte trotzdem mal aus Fansicht zwei Spieler rausheben, weil das tatsächlich, sagen wir mal, nochmal einen Unterschied macht zu den Jahren zuvor. Das ist einmal der von dir bereits genannte Luca Petzold als Torwart, der auf der Linie halt ein Torwart ist und das kann, was ein Torwart können muss, aber was ihn halt auszeichnet, und da hat man in Erfurt lange Jahre nicht so gute Erfahrungen gemacht. Er hat auch er kann super mitspielen. Auch mit dem Fuß ist er einfach sicher und man hat nicht ständig Angst, dass er irgendwie einen Ball verliert. Das nur als Anmerkung, als aus Fansicht. Und dann der von dir auch erwähnte Patrick Aguilar Alvarez, der körperlich ja, sagen wir mal, noch etwas schmächtig ist, aber der in letzten Spielen, also soweit ich das einschätzen kann und gesehen habe, sag mal, einer der besten Spieler war auf dem Platz. Also das war wirklich sehr überraschend.
Ja, ich sag ja, dass gerade mit Luca Petzold, der ist am Fuß sehr, sehr gut, ist aber auch in der Zielverteidigung sehr, sehr gut, konnte aber bisher in der Zielverteidigung noch gar nicht sein können, so richtig zeigen, weil er auch derzeit wirklich wenig aufs Tor bekommt, weil wir relativ hoch verteidigen. Und das, was aufs Tor bisher ging, da konnte er halt nichts machen. Ja, aber wir sind sehr zufrieden mit Luca seiner Leistung und ich glaube, der hat sogar die wenigsten Gegentore, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. In der gesamten Liga und hat jetzt auch schon fünfmal zu Null gehalten, was auch sehr gut ist für so einen jungen Torhüter. Ja, Aki, wie gesagt, vielleicht kann man sogar sagen, dass er so die Überraschung so ein bisschen ist. Aber er hat das schon in der Vorbereitung gezeigt, deswegen bin ich grundsätzlich nicht ganz so überrascht von ihm, weil in der Vorbereitung hat er schon seinen Stempel gedrückt. Da aber definitiv gezeigt, zu was er in der Lage ist. Und Aki ist halt klar körperlich retardiert, aber er hat halt eine Geschwindigkeit, er hat eine extrem hohe Agilität, also er ist sehr, sehr beweglich und dazu technisch sehr fein. Und das in der Kombination, wenn man da relativ clever ist und ein hohes Spielverständnis mit einbringt, kann man halt eben so physische Sachen halt hier und da ausgleichen. Er ist halt sehr schnell auf den ersten Schritten und dadurch kommt er halt manchmal gar nicht so richtig in die Zweikämpfe. Und er ist halt sehr, sehr fleißig, also was sein Laufengagement und seine Einsatzbereitschaft anbetrifft. Und ja.
Also offenkundig dann doch ein ziemlich, ziemlich perfekter Spieler. Wir müssen hier mal dazwischen gehen, wie beim Fußball auch. Ich mache jetzt hier mal die Blutgrätsche in dem Interview, weil wir können gern noch weiterreden, aber das ist eben auch der Nachteil manchmal einer Live-Sendung, weil wir noch einen zweiten Gesprächspartner erwarten. Erstens vielen Dank, Manuel Rast, dass du so kurzfristig zur Verfügung gestanden hast. Das muss man auch mal sagen. Wir haben gestern erst die Anfrage gestellt. Du hast sofort Ja gesagt. Finden wir super. Und zum Zweiten drücken wir natürlich die Daumen, hoffen, dass das nächste Heimspiel gegen Nordhausen am 5. Dezember stattfinden kann und wünschen euch nur das Beste und der Mannschaft. Und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Dankeschön,
Dank,
Manuel.
Danke für die Einladung. Ich habe gerne daran teilgenommen und ich wünsche euch natürlich auch noch eine schöne Woche und vor allem viel Gesundheit. Und hoffentlich können wir bald wieder loslegen und gemeinsam für Rosen fiebern.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Bitte, tschüss.
Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club und wir haben eben sehr ausführlich den Trainer von Rot-Weiß Erfurt gehört. Wir haben über die Spielbetriebs GmbH gesprochen, wenn man so möchte. Man muss das ja mal jetzt ein bisschen zweiteilen, wie läuft's da gerade. Und jetzt geht's sozusagen um den Verein, der ja auch noch da ist, die Nachwuchsmannschaft, die Nachwuchsakademie. Und der soll eine neue Satzung bekommen, die ist vergangene Woche verabschiedet worden. Und einer, der von der Satzungskommission ist und die ganze Zeit da mit dabei war, ist Björn Stelter und jetzt bei uns am Telefon. Hallo Björn.
Ich grüße euch, hallo.
Hallo.
Dieser ganze Prozess, also zwischen, man muss eine neue Satzung machen, weil die alte zu alt ist und nun hat man abgeschlossen, das hat ja nicht nur Monate, sondern Jahre gedauert. Wie lange war es denn jetzt am Ende? Hast du mal gezählt?
Es waren über zweieinhalb Jahre seit Januar 2018. Und ich glaube, damals, als wir auf der Mitgliederversammlung gewählt wurden, hatte auch irgendwie keiner sich da so vorgestellt, dass das überhaupt so viel Zeit in Anspruch nimmt.
Was sind denn die Gründe, Björn, dafür, dass es so lange gedauert hat? Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
Naja, wir haben ja damals angefangen, sehr, sehr euphorisch. Und im Januar 18 war ja das Insolvenzverfahren noch nicht eröffnet. Dann gab es die damit verbundenen Probleme, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht alle aufzählen, bis zu dem Tiefpunkt eigentlich der Einstellung des Spielbetriebs der ersten Mannschaft und dieses Bangen um die Zukunft des Vereins. Und dann kam ja im März 20 auch noch die Corona-Geschichte mit dazu, und das hat uns immer wenn wir ein Stück weitergegangen sind wir auch wieder zurückgeworfen worden. Ja, und deswegen hat sich das sicherlich auch so mitgezogen.
Man kann ja nochmal sagen, die Idee war ja, dass jeder natürlich mitreden kann, der da Vereinsmitglied ist. Ihr habt sozusagen die Vorschläge aufgenommen. Und das war ja auch nochmal ein längerer Prozess zu sagen und das auszudiskutieren, was ist jetzt vernünftig an Regelungen und was ist sozusagen unvernünftig. Das musste man ja auch nochmal sortieren dann.
Genau, wir haben ja erstmal als Satzungskommission diverse Treffen veranstaltet, sozusagen intern, haben aber immer wieder ja auch aufgefordert, dass Mitglieder Ideen mit uns mitteilen können und Vorschläge machen. Dann hatten wir ja, es ist fast genau ein Jahr her, am 19. November war es, haben wir dann unseren Entwurf erstmals öffentlich vorgestellt, haben dort nochmal aufgerufen und gebeten, Vorschläge einzureichen. Es sind auch auf der dieser Veröffentlichungsveranstaltung selber ein paar Ideen gekommen. Und das war jetzt eigentlich der Prozess, den wir jetzt 2020 sozusagen gemacht haben, dass wir das Feedback auf den Entwurf jetzt noch versucht haben einzuarbeiten oder uns Gedanken zu machen, wie wir es einarbeiten können.
Und dann ist ja, also dann sind ja ein paar Sachen relativ schnell und unstrittig eingearbeitet worden, weil die Mitglieder der Satzungskommission mehrheitlich oder in Gänze gesagt haben, das sehen wir auch so, stimmt, hätte man mal selber dran denken können. Aber es gab eben auch eine Reihe von Vorschlägen, die bestimmte, auch durchaus zentrale Punkte, sagen wir mal, ganz anders gesehen haben, ganz anders vorgeschlagen haben. Und dazu gab es jetzt Corona-bedingt eine lange Pause im Frühjahr, Sommer, und jetzt letzte Woche gab es die, sagen wir mal, abschließende Sitzung darüber, wo diese Dinge dann durchgegangen wurden. Man kann, das ist ja kein Geheimnis, man kann sagen, die hauptsächlichen Änderungsvorschläge kamen vom Ehrenrat und die wurden dann letzte Woche irgendwie geklärt, mehrheitlich in der Satzungskommission, und da würde ich jetzt einfach gerne ein, zwei oder auch fünf Punkte ansprechen, Björn. Und zwar das eine, vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Der Ehrenrat hat beantragt, dass man aus dem Entwurf der neuen Satzung den Wahlausschuss streicht. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was ist eigentlich mit einem Wahlausschuss gemeint? Warum hat sich die Satzungskommission mehrheitlich dafür entschieden, einen Wahlausschuss zu platzieren?
Der Hintergedanke war, dass in der bisherigen Satzung war es ja so, dass der Ehrenrat sozusagen die Aufgabe hatte, die Geeignetheit der Bewerber für den Aufsichtsrat und so weiter zu prüfen. Und der Herr Schweiger hatte das ja auch auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung September 18 gesagt, dass die eigentlich gar nicht so genau wussten, was sollen sie da eigentlich sich angucken, nach welchen Kriterien sollen sie da eigentlich entscheiden. Und wir haben zum einen halt in der Satzung oder in dem Entwurf der Satzung Kriterien definiert, und zum anderen haben wir die Verantwortung auch dem Ehrenrat sozusagen, die wollten wir nicht alleine auf die Schultern des Ehrenrates legen, sondern Stichwort, dass der Verein oder die Gremien des Vereins eben gemeinsam auch handeln, haben wir den Wahlausschuss ins Leben gerufen und haben dort einen Vertreter des Vorstands, einen Vertreter des Aufsichtsrates und einen Vertreter des Ehrenrates, die gemeinsam die Sitzungen der Mitgliederversammlung vorbereiten und dann eben auch anhand dieser festgelegten Kriterien die Geeignetheit der Kandidaten prüfen.
Können ja mal weitergehen. Weiterer Punkt ist natürlich immer ganz wichtig, die Wahl des Präsidenten durch die Mitgliederversammlung. Antragsteller ist dann Ehrenrat. Vielleicht kannst du hier auch mal ein bisschen erläutern, wie das läuft.
Also wir haben im Entwurf war es halt so, dass wir gesagt haben, dass der Aufsichtsrat das Präsidium beruft und der Ehrenrat hat es dann eben anders beantragt und wir haben uns jetzt nach einer Diskussion, auch nach einer konstruktiven Diskussion am Mittwoch mehrheitlich in der Satzungskommission geeinigt, dass wir den Entwurf an der Stelle so lassen, dass eben der Aufsichtsrat von den Mitgliedern direkt und einzeln, das ist auch noch ein ganz wesentlicher Unterschied zum vorgestellten Entwurf, dass also der Aufsichtsrat einzeln von den Mitgliedern gewählt wird, dass die also sehr gezielt schauen können, wen möchte ich da im Aufsichtsrat haben. Dann aber der Aufsichtsrat schauen soll, wer den Verein, den e.V. operativ führt und dann eben das Präsidium bzw. den Vorstand, wie es dann heißt, beruft.
Ein wichtiger Punkt, wo es auch schon im Vorfeld, also letztes Jahr im Herbst, bei der Veröffentlichung des ersten Entwurfs gab es ja schon Diskussionen. Da war ja in dem Entwurf reingeschrieben, dass der Ehrenrat sich öffentlich nicht äußern darf oder nur mit Zustimmung des Präsidiums, des Präsidenten oder desjenigen, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das wurde ja deutlich kritisiert seitens des Ehrenrates, Maulkorb etc., sowas wurde gesagt. Und auch darüber habt ihr euch letzte Woche geeinigt, mit dem Ehrenrat. Wie sah denn da die Einigung aus?
Ja, wir haben da dem Ehrenrat durchaus ein Stück weit auch Recht gegeben, dass es irgendwo unfair wäre, wenn man diese Regelung, dass eben der Ehrenrat sich nur äußern darf nach einer Rücksprache mit dem Vorstand, dass das nur auf den Ehrenrat gemünzt wird, sondern wir wollen ja als Verein nach außen mit einer Stimme sprechen oder wir wollen, dass der Verein nach außen mit einer Stimme spricht. Und deswegen haben wir das jetzt sozusagen erweitert, dass eben sich in Zukunft die Mitglieder der einzelnen Gremien auch weiterhin öffentlich äußern dürfen, aber eben nur nach vorheriger Rücksprache mit dem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Vorstands- oder Präsidiumsmitglied, das also sozusagen nach außen abgestimmt kommuniziert wird, mit einer Stimme gesprochen wird. Denn wir als Satzungskommission glauben, dass sehr, sehr schädlich ist, auch für die öffentliche Darstellung, wenn sich da dann einzelne Vertreter des Vereins, ganz egal welches Gremium das jetzt ist, sich da in den Medien öffentlichkeitswirksam zoffen. Das bringt den Verein nicht voran. Im Gegenteil, das schadet eher und das wollen wir einfach verhindern. Das ist übrigens eine Regelung, die es auch in anderen Vereinssatzungen so gibt.
Also heißt ganz konkret, dass Markus Höche sozusagen dann der wichtige Ansprechpartner ist, bevor was in die Öffentlichkeit rausgeht und man dann mit einer Stimme auch sprechen kann, wie du es eben gesagt hast.
Genau, also zurzeit ist das der Markus Höche, der ja für die Kommunikation zuständig ist im Präsidium und der würde dann eben letztendlich der Ansprechpartner sein, genau.
Ein wichtiger Punkt für was ihr letztes Jahr schon vorgestellt habt, für die, sagen wir mal, Mitarbeit und das Engagement von Fans und Anhängern, Mitgliedern, die sich irgendwie beteiligen wollen, also über die fünf Präsidiumsmitglieder hinaus und den Aufsichtsrat hinaus, sind ja die Ausschüsse, die gegründet werden sollen nicht gegründet werden sollen, sondern die Möglichkeit, dass Mitglieder, die selber gründen, ist in die Satzung aufgenommen unter bestimmten Bedingungen. Auch dagegen gab es Widerstand seitens des Ehrenrates. Das ist aber dabei geblieben, wenn ich richtig informiert bin.
Das ist dabei geblieben und das war auch so ein bisschen Teil des, wie ich fand, sehr, sehr konstruktiven Austauschs am letzten Mittwoch, dass wir eben einfach mal sachlich nochmal die Argumente ausgetauscht haben. Und an dessen Ende ist der Ausschuss drin geblieben, weil auch der Vertreter des Ehrenrates dann vielleicht nochmal eher verstanden hat, nachdem wir es ihm auch nochmal genauer erklärt haben, was wir mit den Ausschüssen bezwecken möchten. Und ja, deswegen ist das auch drin geblieben, weil es einfach auch, glaube ich, eine gute Form ist, eine wichtige Form ist, wie Mitglieder sich mit einer guten Idee in den Verein auch einbringen können.
Wirklich Schlussfrage und auch ein bisschen Verständnisfrage, bitte um kurze Antwort. Und zwar, ihr habt das jetzt beschlossen. Wie geht es denn jetzt so weiter? Ist die Satzung jetzt sofort in Kraft getreten damit? Oder gibt es jetzt da noch ein Problem? Ich merke schon an den Schmunzeln, dass dem nicht so ist. Aber erläutere uns das doch mal bitte, uns Naiven.
Nee, so schnell geht das nicht. Ganz kurz. Also der Entwurf ist derzeit in der finalen Abstimmung. Wir gucken nochmal drüber, so Plausibilität, dass auch die Querverweise zu den einzelnen Paragraphen richtig sind. Dann wird der Satzungsentwurf an das Präsidium übergeben für uns als Satzungskommission. Und für alles Weitere ist dann eigentlich das Präsidium der Ansprechpartner. Da möchte ich eigentlich auch gar nicht vorgreifen. Ich gehe mal davon aus, dass die Satzung dann auch relativ schnell oder dieser Entwurf relativ schnell bekannt gemacht wird auf der Homepage. Und dann obliegt es irgendwann einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über diesen Satzungsentwurf abzustimmen, weil wir als Kommission können den ganz toll finden. Das Entscheidende sind aber die Mitglieder, die dann das letzte Wort haben und darüber zu befinden haben, ob wir gute Arbeit gemacht haben.
Also wir warten auf die außerordentliche Mitgliederversammlung, die dann irgendwann auch anberaumt werden wird. Und bedanken uns jetzt erstmal Björn Stelter von der Satzungskommission dafür, dass du uns Auskunft sehr ausführlich erteilt hast. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Und das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Die Liebe zu einem Club, dem Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Es dreht sich viel natürlich um den FC Rot-Weiß Erfurt. Auch beim nächsten Mal ist die letzte Sendung des Jahres. Dann wieder einschalten am Dienstag, den 8. Dezember um 16 Uhr. Da werden wir bestimmt noch ein bisschen zurückblicken, aber vielleicht haben wir auch noch den ein oder anderen Interviewpartner dann zu Gast. Schau mal einfach mal und kommt gut durch die Tage.
Tschüss.